Die heutige Folge wird präsentiert von Suunto, bekannt für hochwertige Tauchcomputer und zuverlässige Präzisionsgeräte für dein Unterwasserabenteuer. Hallo und herzlich willkommen zu Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer deine Host und ich freue mich, heute zum zweiten Teil nochmal Claudia Dahmen bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Falls ihr die erste Folge noch nicht angehört habt, dann geht am besten zurück, hört euch erst die erste Folge an, denn die Folge baut so ein bisschen darauf auf, weil wir sprechen nämlich heute nochmal über Ella's Motion, über vor allem Vereinsarbeit und ja, ich würde mal sagen, heute gehen wir so ein bisschen tiefer in die Themen Meeresschutz rein. Warum, wieso, weshalb? Und das könnte natürlich schon so ein bisschen triggern. Deswegen hört euch auf jeden Fall erstmal die erste Folge an und jetzt wird es vielleicht so ein bisschen emotionaler. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Claudia. Danke für deine Zeit.
Gerne, gerne. Ich freue mich sehr auf Folge 2. Es wird persönlicher und ich hoffe, euch gefällt's.
Ja, wir haben ja erstmal in der ersten Folge so ein bisschen geklärt, wer ihr seid und was ihr macht. Vielleicht magst du trotzdem noch mal ganz kurz wiederholen, wer und was ist eigentlich Ella's Motion?
Genau. Ja, also ich bin im Verein Ella's Motion tätig und wir haben als Hauptaufgabe Bildungsarbeit. Also wir fangen bei den Kleinen an, bis hin zum Erwachsenenalter und wir übersetzen Wissenschaft für jeden verständlich. Also gerade wenn es um so Themen Tiefsee zum Beispiel geht, dass es verständlich wird. Aber fangen bei den Kids natürlich auch erstmal an. So, hey, was ist das Meer? Was passiert dort und warum ist das wichtig für uns?
Jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du damals gesagt hast, okay, hey, ich möchte mich neben meinem Fulltime-Job auch noch in einem Verein helfen, tätig sein und unterstützen?
Ich hatte das in der ersten Folge ja schon mal ganz kurz so angeschnitten, dass ich erst relativ spät zum Meeresschutz bin. Also ich habe mit 27 oder 28 erst meinen Open Water Diver gemacht und hatte vorher auch noch gar nicht so wirklich Berührungspunkte. Wie das dann so ist, man wächst auf. Ich wohne in Deutschland, in der Nähe von Koblenz. Hier gibt es kein Meer. Man hat nicht wirklich Berührungspunkte. Wir haben Mosel und Rhein. Okay, aber wir haben nicht das Meer. Und ich bin da früher nie mit meinen Eltern groß in Urlaub geflogen, war das Geld nicht da und deswegen hatte ich nie so richtig Berührungspunkte. Man wird älter, man macht die Ausbildung, man ist dann irgendwann im Berufsleben und dann fängt man an mit Hobbys. Und irgendwann bin ich zum Tauchen gekommen. Und dann war so dieser erste Moment, wenn man ins Wasser geht und diese wunderschöne Unterwasserwelt sieht. Vielleicht noch gar nicht beim Open Water Diver, weil da ist ja schon mal alles noch so, oh Gott, die Ausrüstung und wie überlebe ich hier überhaupt? Aber wenn man dann weiter taucht, hat man irgendwann so diese Erlebnisse und sagt, wow, hier ist es wunderschön. Und ich glaube, jeder, der mal so einen Moment hatte, wo er sich unter Wasser so frei, lebendig fühlt, so schwerelos und dann diese wunderschöne Unterwasserwelt sieht, da war das für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte das schützen. Aber noch nicht so ausgeprägt. Es war noch nicht so ein, ah, ich muss mich jetzt sofort engagieren. Ich hatte
War
schon immer
wahrscheinlich erstmal
irgendwie.
so diese Faszination fürs Tauchen und fürs
Genau.
Meer und ja.
Die andere Welt, das Unbekannte, das
Ja.
Schöne, was auf einmal da war. Und ich hatte irgendwie immer schon so eine Hai-Faszination. Haie, das Mysterium und oh Gott, diese riesigen, wie Hollywood immer sagt, bösen Tiere, wo ich aber schon wusste, so böse sind die nicht. Und dann war es 2020, 21, ich weiß nicht mehr genau wann. Und ich war auf Instagram und habe dann von Stop Finning EU etwas gelesen. Okay, da war schon mal so der Name Stop Finning EU. Ich wusste nicht genau, was ist das. Und dann gab es so eine Einladung auch zu einem Zoom-Meeting, dass man erstmal vorgestellt bekommen hat, was ist denn Stop Finning EU? Und jeder, der es nicht kennt, bitte googelt's mal. Stop Finning EU hat dann so einen Vortrag gemacht, was ist überhaupt Finning und was passiert dort? Und da war ich das erste Mal konfrontiert mit der Wirklichkeit und der Realität und wie geht's Haien. Diese Präsentation, die dort gezeigt wurde und die Videos, ich habe da gesessen und habe einfach nur geweint, weil es so schrecklich war. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das geht nicht, wir müssen hier was tun und ich muss mich engagieren. Ja, und dann bin ich über mehrere Ecken zu Ella's Motion gekommen und hier bin ich jetzt. Seit 2022, also seit 4 Jahren bin ich jetzt aktiv dabei und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Also auch Es war schlimm, diese Videos zu sehen, aber ich bin froh, dass ich einfach meine Zeit investiert habe, abends mal zu diesem Zoom-Meeting zu gehen und mir diese Videos anzugucken. Und jeder, der sich mal mit Finning auseinandergesetzt hat und weiß, wie Finning abläuft, ich glaube, wir teilen diese Horrorbilder und dieses Unverständnis darüber, wie kann man Tieren sowas Schreckliches antun?
Vielleicht magst du trotzdem kurz erklären, was Finning denn überhaupt ist, weil ich denke, dass viele, wir haben zwar hier viele Taucher und ja, langjährige Taucher, die hier zuhören, aber wir haben auch immer wieder Newbies, die sich gerade erst mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was ist das überhaupt und warum ist das so schrecklich?
Finning, wie der Name schon sagt, die Flosse, also Finn, Flosse, den Haien werden die Flossen abgeschnitten und die gehen überwiegend in den asiatischen Raum und werden dann dort zu dieser Haifischflossensuppe verarbeitet, was einen sehr langen kulturellen Hintergrund hat. Also es kommt alles so aus einer Zeit, die es jetzt nicht mehr so gibt, wo wir jetzt nicht mehr diese Haifischflossensuppe brauchen. Und das ist ein Statussymbol. Also wenn man diese Suppe essen kann, hat man einen gewissen Status. Daher kommt das Ganze. Und ja, Finning findet überall auf der Welt statt. Und leider muss man sagen, ist Europa der zweitstärkste Exporteur. Und das ist vielen nicht bewusst. Man denkt immer, ja, bei uns passiert das nicht. Und das läuft dann so ab, dass die Haie oft an Langleinen hängen oder auch gezielt die Haie mit Futter an das Boot geholt werden. Dann werden die mit Haken aus dem Wasser genommen, aufs Schiff und denen wird einfach bei lebendigem Leib die Flossen abgeschnitten. Und dann werden die Tiere noch lebend wieder zurück ins Wasser geworfen. Haie, die meisten Haie, nicht alle, aber die meisten Haie müssen auch unter Wasser, sag mal vorsichtig, atmen. Bitte tötet mich jetzt nicht, die mich hier zuhören, die hier zuhören für dieses Wort. Aber sie müssen ja auch Sauerstoff aufnehmen und den nehmen sie so auf, indem sie sich bewegen und das Wasser mit den Kiemen filtern. Wenn die aber keine Flossen mehr haben, können sie nicht mehr schwimmen. Das heißt, sie sinken einfach zu Boden und ersticken qualvoll. Und wenn man diese Bilder und Videos sieht, die es gibt, man kann den Tieren dann nicht mehr helfen. Man sieht die Angst in den Augen. Man sieht, dass diese Tiere Emotionen und Gefühle haben und dass sie diesen Schmerz fühlen. Und wer sowas mal gesehen hat, das ist einfach grausam. Auch da muss man jetzt wieder sagen, viele Menschen, die das machen, machen das, weil sie keine andere Chance haben, ihre Familie zu versorgen. Also da, ich möchte nie sagen, die Menschen machen das, weil sie boshaft sind. Das ist nicht so. Viele machen das, weil die entweder auf diese Schiffe gezogen werden, denen werden die Pässe weggenommen und dann wird gesagt, du machst es jetzt oder du kommst nie wieder zu deiner Familie oder die wissen nicht, wie die anders Geld kriegen sollen, weil es beispielsweise große Konzerne gibt, die die Meere leer fischen vor diesen kleinen Ortschaften. Also probieren die Menschen etwas zu finden, wo sie ihre Familie versorgen können. Das ist so ein riesiger Kreislauf. Also wir können jetzt nicht wirklich sagen, bitte stoppt alle Boote davon zu finden. Man muss da auch bei diesem Problem erstmal ansetzen. Und das ist der Arbeitsmarkt bei vielen Familien. In Deutschland, wir haben Arbeit. Wir finden verschiedene Wege, wo wir Geld bekommen, um zu überleben. Aber in vielen Küstenregionen auf der Welt, wo die Menschen schon nahe der Armut leben oder sehr arm sind, die brauchen irgendwas, um Geld zu kriegen. Und wenn es dann heißt, okay, ich schneide jetzt den Haien die Flossen ab, ich glaube nicht, dass da alle sehr viel Spaß dran haben. Wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen. Ja, die gibt es immer. Aber die Mehrheit, die machen das, weil die Geld brauchen. Also, ja, und auf jeden Fall, ich habe das gesehen. Puh, dass wir wieder so die Kurve kriegen, dass es hier nicht immer wieder ins Negative geht. Ich habe das gesehen, wie das abläuft, wie viele Flossen es auch sind. Gerade in Vigo ist so ein Hauptumschlagsplatz. Und dort habt ihr Hallen voll, Dächer, wo die Flossen getrocknet werden. Da gibt es Bilder, wo ihr wirklich Hallen habt mit Blauhaien, die vor den Azoren gefischt werden. Und dann denkt man sich, warum? Kann es so viel wert sein? Müssen diese Haie wirklich aus den Meeren gezogen werden? Und ja, da gibt es so eine ganz, ganz große Kette. Also wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, gerne mal melden. Und hängt alles zusammen mit Fischerei, mit No-Take-Zonen, mit Meeresschutzgebieten. Und ist ein Schutzgebiet überhaupt ein Schutzgebiet? Oder wir werden trotzdem Langleinen dadurch gezogen? Das ist alles so verknüpft. Und am Ende kommen wir immer wieder zu dem Thema Hai und Finning. Ja, und das war so halt, wie gesagt, mein Erlebnis, dass den Tieren bei lebendigem Leibe die Flossen abgeschnitten werden. Sie werden ins Wasser geworfen und sie ersticken einfach qualvoll.
Und das einfach nur, Weil es ein Statussymbol ist, diese Haifischflossensuppe zu essen. Also es ist nicht mal so, dass man, ja, das ist vielleicht eine Delikatesse oder was auch immer, aber also es geht ja da eigentlich meistens wirklich nur drum, hey, zu zeigen, ich kann mir das leisten. Ich habe auch gehört, auf Hochzeiten oder so ist das, glaube ich, auch so ein großes Ding, ne? Also gerade kulturell so nach dem Motto, die können auf ihrer Hochzeit alle füttern und denen diese
Genau.
Haifischflossensuppe servieren.
Und die soll auch, ich habe sie nie probiert, ich werde sie auch nie probieren, aber die soll halt wirklich nach gar nichts schmecken, weil ihr müsst euch das so vorstellen, eine Flosse vom Hai könnt ihr vergleichen mit eurem Ohr. Da ist nicht viel dran. Also ihr habt da nicht, wenn ihr jetzt denkt so an ein Huhn und ihr habt so das Brustfilet, wo man noch sagt, oh, das ist zart, da hat man wirklich einen Muskel, da ist nichts. Also das wird einfach nur in die Suppe getan und meistens noch mit sehr vielen, ich glaube, Hühnchen kommt rein, wenn ich mich nicht irre, wird eine Suppe draus gemacht. Und unsere Aufklärungsarbeit ist auch dafür da, besonders Touristen davon abzuhalten, diese Suppe zu probieren. Denn oft ist es ja auch so, viele fliegen nach Thailand und sagen, boah, ich will mal Insekten essen. Okay, ja, ne, so. Ja, aber das ist, wenn man so daran denkt, andere Länder, andere Küchen, was probiert man? Und wenn man dann zum Beispiel in Länder fliegt, wo es Haifischflossensuppe gibt auf einer Karte, bitte esst es nicht. Bitte sagt, ich muss das nicht essen. Denkt an die Tiere, die dahinter stecken. Da kann ich ganz viele Beispiele geben, aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, was es dann noch so an Essen gibt, wo es den Tieren sehr schlecht geht. Und das, wenn wir nur das hinkriegen mit Aufklärungsarbeit, vielleicht die 20, 30 Personen abzuhalten, die Suppe dann doch zu essen und die Nachfrage dahingehend wegzunehmen, dass das Angebot auch irgendwann weniger wird, weil die Nachfrage nicht mehr existiert, dann haben wir da schon einen sehr, sehr großen Schritt erreicht.
Ja, auf jeden Fall. Du hattest ja in der letzten Folge auch schon angesprochen, wie das vor allem mit dem Lachs ist. Also gerade diese Aquakultur, was den Lachskonsum angeht und dieses ganze, ich sag mal, dieser Teufelskreis, der da auch irgendwie mit reinspielt von wegen Angebot und Nachfrage. Und dann hattest du noch kurz angeschnitten, dass das bei den Krabben auch so ist. Magst du vielleicht dazu noch ein, zwei Worte sagen?
Ja, da bin ich so ein bisschen auf das Thema Fischerei eingegangen, dass es verschiedene Methoden ja auch gibt, um Tiere aus dem Meer rauszuholen. Und gerade wenn es um die Krabbenfischerei geht, geht es um die Grundschleppnetze. Und das könnt ihr euch so vorstellen, dass jeder kennt ja diese Fischernetze, die man so hinterm Boot sieht, die dann durchs Meer gezogen werden. Und es gibt dann aber noch die Grundschleppnetzfischerei. Stellt euch dann vor, das Netz wird wirklich über den Meeresgrund gezogen und alles, was dort im Weg ist, wird entweder mit weggerissen, ob das jetzt Korallen sind, ob das Felsbrocken sind, wo irgendwelche Tiere drunter leben und ob das auch andere Tiere sind, die gar nicht mit gefischt werden sollten, weil das Hauptaugenmerk gar nicht darauf lag. Diese Grundschleppnetze, die hinterlassen wirklich eine Schneise der Verwüstung auf dem Meeresgrund. Und alles, was dort war, ist zerstört. Und das ist so ein Hauptproblem an dieser Art der Fischerei. Und nur weil man jetzt ein Krabbenbrötchen essen möchte. Und das ist so diese Aufklärungsarbeit, die wir dann auch leisten, dass wir sagen, hey Leute, wenn ihr das essen wollt, ihr könnt das essen, aber bitte macht euch bewusst, was das mit der Umwelt nachher macht. Also was hat das für einen Einfluss auf die anderen Lebewesen? Was hat das für einen Einfluss auf den Meeresboden? Und was zerstört ihr damit? Und das Thema kannst du bei fast allem machen, was du aus dem Meer holst. Ich hatte ja letztes Mal noch über den Lachs gesprochen und die Aquakulturen. Viele denken ja auch, okay, jetzt ist der Lachs in der Aquakultur und dann wird er da rausgenommen. Ihr müsst nur bedenken, ein Lachs ist ein Raubfisch. Der ernährt sich von anderen Fischen. Das bedeutet, das Futter, was der bekommt, muss ja auch irgendwo herkommen. Also wird das Futter vom Lachs aus dem Meer geholt. Das heißt, es sind Fische in der Regel Speisequalität. Das sind Fische, die wir so aus dem Meer holen. Die könnten wir essen. Das machen wir aber nicht, denn die Deutschen wollen ja ihren Lachs. Das heißt, wir nehmen Fische aus dem Meer. Die Fischerei ist also trotzdem da. Wir haben da nichts irgendwie verbessert. Wir nehmen den Fisch nur aus dem Meer und verfüttern ihn an unseren Lachs, der in der Aquakultur ist. Natürlich wird das verarbeitet, wird zu Fischmehl, also da wird nicht der richtige Fisch reingeworfen. Aber das Problem der Fischerei ist damit nicht bekämpft. Es wird nur so verkauft. Ja, der Fisch kommt aus einer Aquakultur und es werden keine Fischereimethoden mehr verwendet. Ja, für den Lachs schon, aber nicht für das Futter, was der Lachs braucht.
Ja,
Und wenn
und
ihr euch
da
jetzt
wird ja auch
fragt.
noch Antibiotikum oder Antibiotika besser gesagt
Genau.
hinzugefügt. Und dann sind wir auch bei dem Thema, dass es absolut alles andere als gesund ist.
Richtig. Und auch da gibt es Gott sei Dank immer mehr Studien, die wir auch in unseren Vorträgen haben. Da gibt es auch, oh, ich weiß den Namen nicht mehr 100%, einen Fischführer. Wenn ihr das mal googelt, gibt es auch so Studien darüber, wie viel, ja, wie gesund der Fisch ist und wie viel man essen sollte, um so einen Maximalwert von gewissen Dingen zu haben. Ich kann es euch jetzt nicht hundertprozentig erzählen, aber das ist sehr, sehr interessant. Und es gibt Fische, die sind immer noch gesünder. Aber es gibt halt auch so einen Fisch wie den Lachs zum Beispiel, sollte man nicht mehr konsumieren. Und das ist was sehr, sehr Interessantes. Auch so eine, auch so eine Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Man denkt ja immer, Fisch ist gesund aufgrund von Omega-3. Es gibt erstmal Produkte, die man auch essen kann, wie Walnüsse. Die haben auch sehr, sehr viel Omega-3. Die kann man auch essen. Und die kann man sogar irgendwo manchmal an Bäumen sammeln gehen in Deutschland, wenn sie dann runterfallen. Und ihr seid zum Beispiel im Spaziergängerweg und könnt die Nüsse aufsammeln. Oder ihr könnt auch einfach Algenprodukte essen. Da habt ihr auch sehr viel Omega-3. Also man braucht nicht den Fisch. Das ist aber als so eine Entwicklung, das ist Aufklärung. Das ist einfach weiterbilden, sich informieren und hinterfragen.
Oh, was war das? Ah, das ist der Werbeblock. Jetzt gibt es einen kurzen Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner Suunto. Mit dem Suunto Nautic S bekommst du einen modernen Tauchcomputer, der dich unter Wasser mit allen wichtigen Daten versorgt. Von Tauchtiefe über Tauchzeit bis hin zur sicheren Dekoberechnung und optionalen Luftintegration. Er ist robust, leicht zu bedienen und sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Taucher geeignet. Und das Allerbeste, er sieht aus wie eine Smartwatch. Wenn du also tauchst oder es vielleicht gerade planst, dann schau dir doch auf jeden Fall mal den Suunto Nautic S an. Den Link findest du wie immer in unserer Beschreibung und den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Du hast gerade was Schönes angesprochen, dass das so eine Entwicklung ist. Und ich glaube, dass du die ja auch wirklich komplett mitgemacht hast. Und ich wollte von dir eh wissen, was hat sich denn verändert? Also, wie hat sich, ich sag mal, dein Leben verändert durch die Arbeit, die du ja leistest, ehrenamtlich, dass du an Dinge anders siehst wie früher zum Beispiel. Also ich denke, ja, klar, Lachs und sowas, gerade das mit dem Konsum spielt da natürlich mit rein. Was kommt noch damit dazu?
Ich hole dann noch mal ein bisschen aus, bevor ich zu dem Verein gegangen bin, war ich schon Vegetarierin. Ich habe aber, also Vegetarierin im Sinne von, ich habe kein Fleisch, Hühnchen, Rind, Schwein mehr gegessen. Als ich dann zum Verein gekommen bin, habe auch ich noch Lachs gegessen. Also ich habe diese Entwicklung auch relativ spät mitgemacht. Und dann, wo wir diese Vereinseinführung hatten und mir auch die ganzen Präsentationen gezeigt wurden und auch irgendwann das Thema Aquakultur, Fischerei kam, habe ich dann auch für mich so gemerkt, oh nee, das kann ich nicht vertreten. Ich möchte nicht, dass Tiere leiden und dass die Welt zerstört wird, auch wenn es nur kleine Teile sind, weil ich jetzt Krabben, Schrimps, Lachs, was auch immer, Thunfisch essen möchte. Und dann, wenn man in so einen Verein eingeführt wird, und ich hatte das, war es letzte Folge gesagt, ja, das BWL studiert habe. Also ich bin auch keine Meeresbiologin. Ich habe sehr spät mich erst angefangen mit dem Thema zu beschäftigen. Und durch diese Einführung in den Verein kriegt man so viel mit, wo man dann merkt, okay, ich kann mein Leben einfach ein bisschen umstellen. Und dann gehen wir natürlich auch auf das Thema Plastikmüll ein und recyceln. Und dann wird einem auch klar, brauche ich unbedingt, auch wenn es nur diese kleinen Gemüse Plastiktüten aus dem Aldi, Lidl oder anderen Supermärkten, die jetzt auch in Deutschland sehr eingestellt werden. Wir machen da auch in Deutschland einen sehr guten Wandel durch, dass wir mehr auf diese Papiertüten eingehen, was fantastisch ist. Also auch da tut sich sehr, sehr viel. Und das hat sich bei mir zu Hause zum Beispiel verändert. Mein Garten hat sich verändert, weil wenn du im Thema Meeresschutz bist, bist du automatisch noch mehr im Umweltschutz. Und dann denkt man über sehr, sehr viele Dinge anders nach. Ob es das Meer ist, ob das der Konsum ist, ob es das eigene Leben ist. Wie schütze ich auch Tiere, die nichts mit dem Meer zu tun haben? Sind es die Vögel? Sind es die Insekten? Und man lebt schon bewusster. Man macht sich auch Gedanken irgendwann darüber, was esse ich überhaupt an Obst und Gemüse? Wo kommt das denn überhaupt her? Muss ich jetzt im Dezember meine Erdbeeren essen oder pflanze ich meine Erdbeeren einfach in meinem Garten an, wenn ich einen habe? Nicht alle haben einen Garten oder einen Balkon, wo sie es machen können, das ist mir klar. Aber dieses Bewusstsein, wie ich mich ernähre, wo mein Essen herkommt, wie ich handle Und auch wenn ich bei Freunden bin, hat auch da schon dieser Einfluss, okay, Claudi kommt, die ist Vegetarierin, oh, vielleicht ist sie jetzt sogar schon Veganerin. Und viele von meiner Freunde, die kochen direkt was Veganes, weil sie sich nie sicher sind, ob ich den nächsten Schritt vielleicht gegangen bin. Und dann geht es immer in den Gesprächen um das Thema Meer, Umweltschutz. Und wenn man das macht, wenn man einfach mit seinem Freundeskreis schon so ein bisschen infiziert mit diesen Themen, also auf einer positiven Art und Weise, nicht negativ, aber so positiv infiziert, dass auch die anfangen, sich Gedanken zu machen, ja, was für ein Impact. Also wenn ich so meinen ganzen Freundeskreis angucke und die jetzt denken, oh, Claudi macht da was, warum macht die das denn? Ich informiere mich jetzt auch. Das ist so mein Prozess.
Du hast auch in der letzten Folge so schön angesprochen, auch mit diesen ganzen Labeln, was man ja auch im Supermarkt sieht auf den Produkten. Das ist ja auch immer so ein Thema. Die Deutschen, die denken immer, da ist ein Label drauf. Oder nicht nur die Deutschen, ich würde sagen, alle Menschen denken, da ist ein Label drauf. Das muss ja gesund sein, vor allem wenn es dann auch noch in grün gezeichnet ist vom Logo her. Dann sieht das ja alles sehr gesund aus. Aber das ist ja auch ein Prozess, dann vielleicht mal so ein bisschen rauszufinden, was steht denn genau hinter dem Label? Was bedeutet denn Bio überhaupt? Also da haben wir in der letzten Folge ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und wenn man da einfach so ein bisschen aufklärt, beziehungsweise sich mit diesem Thema beschäftigt, und ja, und wenn es nur im kleinen Kreis ist, Familie, Freunde, da mal ab und zu irgendwie dann aufklärt, wie du schon gesagt hast, nicht negativ auf gar keinen Fall, sondern positiv zu influenzen, zu
Richtig.
genau, und da einfach mal so ab und zu ein paar Golden Nuggets rauszugeben und zu sagen, ey, guck mal, wusstest du eigentlich, dass wenn du das kaufst, dass das das und das bedeutet? Das ist nämlich gar nicht so. Dann ist das eine Side-Info und die Menschen wissen es aber und kriegen dieses Knowledge mit und es wird einfach ein bisschen aufgeklärt. Das bedeutet nicht, dass ihr, falls ihr euch zum Beispiel auch entscheiden solltet, in einen Verein zu gehen und da vielleicht ehrenamtlich zu helfen, dass ihr dann irgendwie missionieren sollt und dann von Tür zu Tür gehen und den Leuten zu erzählen, ihr dürft nie wieder Fleisch und Fisch essen.
Oh Gott,
Also
nein, oh
auf
Gott,
gar
nein,
keinen
auf
Fall.
gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall, keine Sorge. Aber es geht einfach nur darum, erstmal bei sich selbst anzufangen und zu gucken, was esse ich, was konsumiere ich, und was kann ich vielleicht besser machen und ist es denn wirklich auch so gesund oder ist dieses Label denn auch wirklich so gut, was da auf diesem Produkt gerade
Und
draufsteht?
das, ja, und das ist auch so ein Ding, was jetzt zu Hause passiert ist. Ich habe mich so entschieden, ich werde Vegetarierin und irgendwann noch keinen Fisch mehr. Und mein Freund und ich, wir haben früher auch Hähnchen, Rind gegessen, Schwein schon gar nicht mehr so, aber auch Hähnchen und Rind. Und irgendwann ist er jetzt auch immer mehr in die Richtung, ich esse das auch nicht mehr. Und das war auch ein interessanter Prozess, denn man hat sich, wenn man ja immer Fleisch noch hatte und auch Fisch auf dem Teller, gar nicht so damit auseinandergesetzt, welche Alternativen habe ich denn? Und das ist so interessant, einfach mal rauszufinden, welche Alternativen habe ich, wenn ich gewisse Dinge nicht mehr essen möchte. Und das ist auch so ein Ding, was Menschen haben. Wir haben diese Gewohnheit und uns umzustellen fällt uns schwer. Wenn man aber erstmal diesen Prozess hat, wird es leichter von Zeit zu Zeit und dann wird das auch eine Gewohnheit. Und das ist auch sowas, was ich dann so im Privaten sehe oder auch bei Freunden und auch, weil du das eben mit den Labels schon gesagt hast, auch Labels machen oder diese, ne, diese Zertifikate, alles, was es so gibt, die machen einen Prozess durch. Nur weil früher mal irgendwas, nehmen wir mal Bio, ne? Bio ändert sich auch. Haltungsbedingungen werden meistens immer besser, gerade in Deutschland. Aber auch dann ist wichtig, wo, aus welchem Land kommt denn dieses Produkt? Denn nur weil bei uns die Kriterien so sind, seit, sagen wir mal, Haltung muss so und so Quadratmeter bei einem Schweinchen sein, heißt das nicht, dass es im Nachbarland genauso ist.
Es gibt ja auch verschiedene Bio-Zeichen und Zertifikate, die ja auch nochmal irgendwie unterschiedliche Dinge bedeuten, ne? Das kommt ja auch nochmal da hinzu. Also ja, ich glaube, das ist so wichtig, darüber aufzuklären, wa was bedeutet was? Ist es denn auch wirklich so, wie es scheint? Und wie gesagt, was kann jeder Einzelne dazu tun? Und ich finde es super schön, dass du so ein bisschen von deinem Weg erzählt hast und gesprochen hast, was sich so ein bisschen bei dir verändert hat. Ich möchte natürlich aber auch gerne wissen, gab es so ein paar, ich sag mal, Situationen, wo du an dir gezweifelt hast und gedacht hast, ey, für was mache ich das eigentlich alles überhaupt? Also, wo du so richtig frustriert warst.
Es gibt immer so Momente, dass man sich fragt, lohnt sich das? Besonders, ich habe ja auch in dem anderen Podcast schon gesagt, dass ich bei uns die Social Media Kanäle auch mit betreue. Und gerade wenn man auf Social Media ist und sieht, was immer noch alles in der Welt passiert und dass man nicht so einen großen Fortschritt hat, wie man das vielleicht erwartet. Weil man muss ganz klar sagen, wenn man in irgendeinem Verein ist und etwas schützen möchte, ist man wie in so einer Bubble. Das heißt, man umgibt sich ja viel mit Leuten, die auch dasselbe Ziel haben, aber wir sind keine Riesen-Community, egal um was es geht. Und man merkt immer wieder, es werden weiter Regenwälder abgeholzt, es werden Meeresschutzgebiete aufgehoben. Und dann fragt man sich, okay, wofür mache ich das überhaupt? Spätestens nach dem nächsten Monatsmeeting, was wir haben, und das haben wir immer einmal im Monat, wird einem klar, doch, das lohnt sich. Denn es sind so viele Menschen, die wollen hier was bewirken und jeder kleine Schritt zählt. Und wenn es dann die nächste Schule ist, wo Leute hingehen, wenn es der nächste Vortrag ist, wenn es jetzt ein Podcast ist, wo ein paar Leute zuhören und sagen, oh ja, irgendwie sollte ich mich vielleicht auch mal mit dem Thema beschäftigen, egal welches Thema es ist, haben wir was erreicht. Und das ist nicht nur Meeresschutz, das ist wirklich in jedem Schutzgebiet. Wie viele Personen gibt es, die Vögel schützen möchten und sagen, oh, wir gehen jetzt mal und gucken, Vogelzählung, wie viele Vögel haben wir denn und wir müssen hier was schützen? Oder ihr möchtet euch für Hunde einsetzen, gerade jetzt in so Kriegsgebieten. Ihr möchtet euch einsetzen, weil Kinder Hunger leiden oder es Menschen nicht gut geht. Ihr möchtet spenden, ihr möchtet Regenwald schützen oder jetzt ganz aktuelles Thema mit dem Wal, der gestrandete Wal vor unserer Küste in Deutschland. Das arme Tier, ja, dem geht es nicht gut, aber vielleicht war das genau der Auslöser für viele zu sagen, hey, wir müssen hier anpacken. Jeder hat das Netz gesehen, es gab so viele Videos, es gab Meeresschützer, die auf einmal Morddrohungen gekriegt haben, wirklich Leute, die sich einsetzen wollen. Und auch das lässt einen zweifeln. Auch das lässt einen zweifeln natürlich, ob es das Richtige ist. Das muss ich sagen, wir als unser Verein, wir stehen jetzt nicht so im Mittelpunkt und wir kriegen jetzt keine Morddrohung. Ich habe es noch nicht davon gehört, dass irgendeiner von uns bedroht wurde oder angespuckt. Aber das kann halt passieren. Und das lässt einen natürlich auch zweifeln. Aber wenn man dann nochmal mit Personen ins Gespräch kommt und auch nochmal diese Motivation fühlt, dann merkt man doch, das ist richtig, was ich tue. Und es ergibt Sinn, dass ich weitermache. Ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn jeder so denkt, dass wir dann auch einfach einen riesen Impact auf dieser Welt haben können und wirklich was bewegen können. Und das ist ja das Wichtigste daran, dass wir wirklich da aufklären. Deswegen seid ihr ja zum Beispiel auch hier im Podcast, weil wir natürlich auch immer gerne solchen wichtigen Themen eine Bühne geben möchten. Und wir haben hier schon über 50.000 Streams von Leuten, die diesen Podcast hören, was natürlich wahnsinnig ist. Ich möchte mich an dieser Stelle auch natürlich bedanken und ich fordere jetzt einfach mal dazu auf, folgt doch einfach mal Ella's Motion gerne auf den Social Media Kanälen, schaut doch gerne mal wirklich auf der Webseite vorbei und guckt euch das Ganze an. Vielleicht habt ihr Lust, diesem Verein beizutreten und vielleicht auch einen positiven Impact zu hinterlassen. Wir haben in der letzten Folge schon geklärt, ihr müsst nicht irgendwie anfangen, auch in Schulen oder Kindergärten oder was auch immer zu gehen, sondern jeder hat irgendwelche Qualitäten, die er irgendwie einsetzen kann. Und wenn es nur irgendwelche Präsentationen aufhübschen ist oder Grafiken oder Flyer oder egal was das ist. Aber ich glaube, die sind oder ihr seid dankbar für jede Hilfe, die ihr bekommen könnt. Und wenn ihr die Zeit und die Lust habt und wirklich sagt, ich möchte da helfen und was bewegen, wir haben natürlich wie immer auch alle Informationen hier in den Show Notes verlinkt. Dann seid ihr mit einem Klick schon direkt auf der Webseite. Ihr seid mit einem Klick direkt auf den Social Media Kanälen, könnt Fragen stellen, Nachrichten bombardieren. Claudia wird euch dann auch persönlich antworten, wenn ihr auf den Social Media Kanälen schreibt. Sie ist nämlich im
Ja.
Social Media Team. Und für diejenigen, die das Ganze hier auf YouTube streamen, natürlich auch hier ist alles in der Infobox verlinkt und schaut es euch doch gerne einfach mal an. Claudia, zum Ende der Folge, was würdest du unseren Zuhörern gerne noch mitgeben? Einfach so, vielleicht als Tipp, vielleicht als Inspiration.
Also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass jeder, der etwas tut, was Richtiges macht. Also wenn man jetzt zu Hause sitzt und sagt, ja, wir müssen hier was ändern, dadurch ändern wir nichts. Und auch wenn ihr euch bei einem kleinen Clean-up aktiviert, dass ihr sagt, hey, ja, wir gehen raus und sammeln Müll auf. Der landet nicht in einem Fluss, der landet nicht im Meer. Wow, toll. Wenn ihr euch ehrenamtlich engagieren wollt, in welchem Verein auch immer, macht es. Weil wenn wir nichts machen, werden wir nichts ändern. Und jeder Schritt, jede kleine Stimme zählt da. Und deswegen gerne, gerne engagieren, ein bisschen Freizeit opfern und dann werden wir was erreichen.
Sehr schön. Ich glaube, dass wir einen tollen Impact heute mitgegeben haben, dass wir tolle Themen diese und letzte Woche mitgegeben haben. Und ich freue mich. Vielleicht kommst du ja auch noch mal irgendwann in den Tauchtalk. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich danke dir für deine Zeit.
Gerne, gerne und danke fürs Zuhören.